Willkommen zum Podcast der Initiative Regenerative Marktwirtschaft. Hier wollen wir herausfinden, wie eine umweltfähige Zukunft macht.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des Podcastes der regenerativen Marktwirtschaft. Heute ist Peter zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Mein Sohn hat das angestiftet, indem er Peters Buch auf einer langen Autofahrt auf unser Audiosystem im Auto gepackt hat und wir haben uns das mal angehört. Und deshalb ist Peter heute hier und deshalb freue ich mich auch ganz besonders, wie gesagt. Und wie immer steige ich direkt ein mit der allerschwierigsten Frage. Peter, wer bist du? Was machst du? Warum machst du das? Was treibt dich an? Ich würde gerne ein bisschen verstehen, wer Peter ist.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Und wer ist Peter? Das frage ich mich manchmal ehrlich gesagt auch, aber ich versuche natürlich trotzdem eine vernünftige Antwort zu geben. Vielleicht muss man tief in meiner Biografie kramen, um zu wissen, was mich antreibt. Also ich war immer schon an Umweltthemen interessiert. Ich bin ein sehr empathischer Mensch und mir haben unsere Mitgeschöpfe leid getan. Also nicht nur die Menschen, sondern auch und vor allem Tiere und auch Pflanzen und Ökosysteme. Also tatsächlich seit frühester Kindheit. Ich kann mich erinnern, so dass das erste Interesse für, ich sag mal, Löwen, Schimpansen und so weiter geweckt wurde im zarten Alter von 4. Da hatten wir einen Fernseher, den meine Großtante uns gegeben hat. Also ich bin in der Innenstadt von Bonn aufgewachsen mit 3 Geschwistern, meinen Eltern also zu 6 in einer kleinen Wohnung. Und dieser Fernseher lief nur noch 15 Minuten. Wenn er warm wurde, dieser Schwarz-Weiß-Röhrenfernseher, hat er sich ausgeschaltet. Das heißt, ich konnte immer 15 Minuten Daktari sehen, zum Beispiel mit dem schielenden Löwen Clarence. Und irgendwie, keine Ahnung, also an sowas kann ich mich erinnern. Und schon im zarten Alter von 6 wollte ich Naturschützer werden. Und ja, keine Ahnung, was das genau ist und auch Naturforscher und habe schon so Sachen gemacht wie einen Küken auf dem Heizkissen von meiner Oma ausgebrütet, weil ich bei Common Lawns gelesen habe, dass wenn man mit dem Ei redet, das Küken, dann denkt man, wäre die Mama. Das hat auch geklappt. Das war dann nachher ein bisschen nervig, aber das ist ein anderes Thema. Man muss sich ja dann auch dumm kümmern. Ne? Ja. Hatte Wasserschildkröten in einem großen Aquarium auf meinem Schreibtisch. Der hat sich wirklich durchgebogen, also dass das nicht gebrochen ist, aber echt Schwein gehabt. Spinnen in Gläsern gehalten, lauter so Zeug, hat aber auch übrigens auch normale Freunde, so ist es nicht, weil es also kein Nerd. Aber war immer super daran interessiert und habe dann schon mitbekommen, damals war das Thema Waljagd, wurde dann während meiner Schulzeit schon ein großes Thema, Klimawandel übrigens auch. Und manche alten weißen Männer tun ja heute so, als wenn das in den letzten Jahren auf einmal so ganz plötzlich gekommen wäre und man hätte das, habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, 2010 noch nicht wissen können, wo ich dachte, hey, das haben wir Ende der 70er Jahre gewusst. Und andere Leute ja noch sehr viel früher.
Sehr viel.
Also ich bin übrigens auch in Angst aufgewachsen um einen Atomkrieg. Das war ja früher mindestens so real wie jetzt nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine. Also eigentlich gefühlt, ich finde, es hat sich damals noch bedrohlicher angefühlt. Wobei, ich habe mich da dran erinnert gefühlt, jetzt gerade letztes Jahr noch mal ganz stark. Und die Sorge, wenn wir so weitermachen wie Anfang der 80er Jahre, wird diese Welt im Jahr 2000 nicht mehr bewohnbar sein. Ne? So in ganz groben Zügen war es das ja. Wo wirklich heutzutage denkt, wow, wir wünschten, wir wären auf dem Niveau der 1980er Jahre in Bezug auf den Material- und Energieverbrauch. Aber gut, also so war damals der Punkt. Und wie wir heute wissen, ja auch sehr seriös wissenschaftlich begründet. So bin ich also aufgewachsen, habe wirklich gedacht, ich werde keine 40. Das hört sich wirklich schlimm an. Ne? Das war es auch. Und habe damals gedacht, ich muss doch was machen und habe wirklich mich damals schon so ein bisschen im Wahlschutz engagiert, aber nur in Form von ein bisschen Spenden einsammeln, sowas. Und habe gedacht, was machst du eigentlich nach der Schule? Studierst du doch Biologie? Weil was willst du sonst Natur schützen? Und dann kam eben so eine kleine Anzeige in der Zeitung, dass die Forstverwaltung für einen internen Studiengang Bewerberinnen und Bewerber sucht. Da habe ich mich dann beworben. Oh, okay, also Waldhüter ist ja auch cool. Und es stellt sich eben nach dem Studium heraus, so ganz allmählich, Förster ist eigentlich sowas wie Baummetzger. Okay. Und habe aber gedacht, okay, aber du kannst innerhalb deines Geschäftsfelds was verändern. Das habe ich dann auch gemacht. Habe entgegen der Anweisung meiner Vorgesetzten angefangen, alte Buchenwälder zu schützen in meinem Revier, kein Holz dort mehr einzuschlagen, sondern nur noch in den Fichtenplantagen. Habe dann stattdessen Survival Trainings und sowas angeboten für die Kommunen, die ich betreut habe, weil ich gesagt habe, Mensch, hol doch die Einnahmen aus anderen Geschäftsfeldern, macht doch jetzt nicht die alten Bäume da weg. Und die stehen übrigens bis heute. Ne? Also sind die großen Umkreis die einzigen intakten alten Laubwälder, die wir noch haben. Und habe dann auf Waldführung den Leuten lieber erzählt, was machen die Bäume eigentlich miteinander? Kommunizieren die? Wie vernetzen die sich? Das war schon in den 90er Jahren gut bekannt. Dieses World Wide Web und diese ganzen Geschichten, was ja gerade aktuell heftigst angegriffen wird aus der Forstbranche. Übrigens nicht auf Grundlage von Studien, sondern das sind Meinungspapiere, die dann als Studien verkauft werden, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall immer schon in so Sachen interessiert gewesen. Universitäre Grundlagenforschung und habe das dann übersetzt in Erzählungen, damit die Leute verstehen, was ist das eigentlich, was die Bäume da machen. Und dann hat meine Frau gesagt, Mensch, Peter, schreib das doch auf, das finden die Leute so interessant. Und ich habe immer gesagt, habe ich keine Lust. Jahrelang. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut, dann mache ich das halt. Ich hatte inzwischen bei der Landesforstverwaltung gekündigt und war hier bei den Gemeinden angestellt, weil ich das nicht mehr so mitmachen wollte. Und habe dann angefangen, Bücher zu schreiben. Und das Geheimleben der Bäume war nicht das erste Buch, es war das 16. Und das ist dann, also da dachte auch der Verlag, naja, das wird so lala, hat mal 3000 Stück gedruckt, das ist ja so hart an der Katastrophe. Und auch die Medien haben im Vorfeld gesagt, Bäume uninteressant, machen wir nichts, keine Interviews, kein Fernsehen, nichts. Und dann hat man sich vertan, wie man mittlerweile weiß. Es ist, glaube ich, so in etwa 50 Sprachen übersetzt und naja, hat sich also etliche Millionen Mal verkauft. Was im doppelten Sinne schön ist, ich konnte die Leute auf eine virtuelle Waldführung mitnehmen und mit diesen Geldern haben wir Gebäude der Waldakademie finanziert, also von Wohllebens Waldakademie, wo wir noch mehr Menschen eben live über Kurse und so weiter weiterführen können. Auf jeden Fall, ja, wo man immer denkt, okay, was machen wir jetzt eigentlich damit? Waldakademie war übrigens eine Idee von unserem Sohn. Also auch nicht meine. Und der dann auch sagte, oh Mensch, Papa, willst du nicht einen Podcast machen? Ah ja, stimmt, Podcast ist auch nicht schlecht. Da kann man dann mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Leuten aus der Politik und so weiter tolle Gespräche führen, so wie du das ja auch machst. Mhm. Man lernt ja selber meist dabei. Ne? Das ist ja das Coole. Genau. Also wir haben jetzt das Privileg, wir können uns ja gegenseitig Fragen stellen. Und alle anderen, ja, können nur zuhören, in Anführungszeichen. Ihr könnt ja auch Kommentare abgeben, schätze ich. Aber wie auch immer, sowas haben wir noch gemacht. Dann habe ich einen Studiengang initiiert, einen neuen zur Waldbewirtschaftung. Der wird auch nächstes Jahr kommen, also zusammen mit Gio. Die ganze Arbeit macht natürlich Professor Pierre Ibisch und der Biologe Christoph Nowicki an der Hochschule Eberswalde. Aber da kommt ein neuer Studiengang Forst, also der heißt sozial-ökologisches Waldmanagement. Geht übrigens genau in die Richtung, die du vertrittst. Soziale Teilhabe, Governance und so weiter. Ne? Das muss ja natürlich viel stärker in den Fokus kommen. Also ihr rennt da bei mir offene Türen ein mit euren Sachen. Und bin natürlich dadurch zum Hassobjekt für die Forstwirtschaft geworden. Ja, also das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, dass Menschen, die etwas transformieren möchten und kriegen das gut in die Bevölkerung verargumentiert, dass dann auf einmal, wenn sich was bewegt, die Lobby aufsteht und auf die Boten und Botinnen einprügelt. Und genau das habe ich natürlich auch erfahren. Das war echt bitter. Ne, also ich würde Märchen erzählen. Und das geht ja bis heute so, das ist echt hässlich und auch schade, weil das, was ich erzähle, eben alles auf wissenschaftlichen Grundlagenstudien basiert, die man übrigens auch nachlesen kann und die auch nicht widerlegt werden von diesen Leuten. Aber es ist klar, da wird unter die Gürtellinie geschossen. Das muss man dann halt auch erleben. Mir ist mittlerweile klar, dass das zum Transformationsprozess gehört. Ne, also wenn Dinge fallen, und da muss auch etwas fallen, um Neuem zu weichen. Das hört sich jetzt sehr pathetisch an, aber es ist ja so, wir brauchen eine Transformation. Die kann mal weich sein, die kann mal hart sein, aber wir brauchen sie und manche Leute möchten das alte System nicht verändern und die hauen natürlich auf mich ein. Aber egal, ich bin mittlerweile gut eingebettet in ein großes Netzwerk aus Wissenschaft, aus natürlich ganz normalen Freundschaften, aus dem Team der Waldakademie, die von unserem Sohn und unserer Schwiegertochter geleitet wird. Also ich bin da operativ völlig raus, zum Glück. Es gibt keinen günstigen Zeitpunkt, als älterer Mensch auszusteigen. Und viele verpassen es halt, muss ich sagen. Und ich habe das große Glück, dass Menschen in meiner Umgebung mir das sehr leicht gemacht haben, rechtzeitig mal einen Schritt zurückzutreten. Weil diese ganzen Dinge dürfen ja gar nicht von Personen abhängen. Also es muss Leute geben, die Sachen pushen, gar keine Frage, und das mache ich auch gerne. Aber ich bin da nicht wirklich wichtig. Und das muss man halt wirklich auch erkennen, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt. Also so ein Mensch bin ich und habe nach wie vor einen Riesenspaß dran und der wird auch immer größer. trotz der schlimmen Klima- und Umweltkrise, die wir erleben, die auch übrigens eine soziale Krise ist, aber das könnte ich auch bei euch, glaube ich, auf eine Tür rein.
Ohne Krise.
Also was wir gerade auch in der politischen Landschaft erleben, das sind Auswirkungen des Klimawandels, ne? Unter anderem. Auf jeden Fall, mir macht Spaß, Teil des Transformationsprozesses zu sein und so die harten Zeiten liegen für mich zumindest hinter mir, weil das immer größer wird, von einer immer größeren positiven Welle getragen. Ich persönlich glaube ja, dass wir den positiven Kipppunkt in der gesellschaftlichen Hinsicht im Zusammenhang mit der Klimakrise innerhalb der nächsten 5 Jahre erleben, dass die kritische Masse dann so groß wird, man sieht es ja auch überall im Hintergrund, dass da richtig was passiert. Ob das reicht, weiß ich nicht, aber es ist auch nicht so, als ob wir jetzt kurz vor dem Sprung über die Klippe sind. Also das glaube ich persönlich nicht, das motiviert mich auch. Und deswegen siehst du mich hier quietschvergnügt in unserem Forsthaus sitzen und mit dir ganz entspannt über solche Dinge reden.
Sehr schön. Wow, was für eine Reise. Ich kann mich auch vielleicht aus einer leicht anderen Perspektive an diese Angst erinnern, die du am Anfang beschrieben hast. Bei mir war es weniger zwingend der Atomkrieg, sondern ich hatte Tschernobyl ist in die Luft geflogen, als ich 10 war. Und das Resultat war, dass wir dann keinen Salat mehr essen konnten, auf jeden Fall nicht denen aus der Gegend und auch nicht mehr im Sandkasten spielen konnten und so. Und das war für mich auch so ein Moment, der mich wirklich tief berührt hat, im Sinne von, was tun wir da eigentlich als Menschen? Ja, und die Reise, die du beschreibst, ist ja unter anderem auch geprägt von extremer Kreativität. Ne? Du hast dich also geweigert, die Bäume zu schlachten und hast stattdessen andere Wege gefunden, das zu erreichen, was deine Vorgesetzten eigentlich haben wollten, nämlich Einkommen irgendwie, Umsatz, nehme ich mal an. Ne? Also so hat sich das eben zumindest angehört. Und um 16 Bücher oder mehr zu schreiben, da muss man auch, das ist ja Ausdruck von hoher Kreativität. Und also so erlebe ich dich jetzt hier. So sehe ich auch im Hintergrund eine Ukulele. Das haben wir eben schon geklärt, dass das eine Ukulele und keine Gitarre ist. Also du erwächst den Eindruck auf mich, als wärst du voll erfüllt von Leben und als würde das Leben so durch dich durchfließen. Das ist so mein Gefühl jetzt hier, voller Energie. Das macht Spaß. Und ich will jetzt gar nicht weiter da groß noch weiter forschen, weil du hast ja einen wunderschönen großen Bogen gespannt hier, wo du angefangen hast und wo du jetzt stehst, sondern rausfinden, was für dich Wohlstand bedeutet. Weil wir haben ja in diesem merkwürdigen politischen Diskurs um Wohlstand, wo wir Wohlstand mit Geld gleichsetzen, aber gleichzeitig auf individueller Ebene wissen, dass das natürlich Quatsch ist, weil Wohlstand ja nicht Geld ist, sondern irgendwas anderes. Und das tatsächlich, auch wie du sagst, diese vielleicht sich aufbauende Welle, die dann in den nächsten 5 Jahren kommt, kann sich unter anderem dadurch äußern, dass man, wenn man Leute fragt, auf der Straße, was ist das denn für dich? Da selten kommt Geld, aber ganz viele andere Sachen. Und das möchte ich gerne mal rausfinden. Was ist Wohlstand im Sinne eines guten Lebens für dich?
Ja.
Wie würdest du das beschreiben?
Auch ein bisschen ausholen. Ich habe gerade gestern oder vorgestern im Zusammenhang mit dem großen Loch im Bundeshaushalt, da geht es ja um Sozialkürzung, Bürgergeld und so weiter, da ging es auch nochmal um die Armutsgrenze, die ich schwierig finde. Wenn man heutige Armut mit dem Wohlstand, also materiellen Wohlstand, darum geht es ja in der Regel, vergleicht mit Menschen von vor 50 Jahren, dann wären heutige arme Menschen eher reich. Oder so, gehen wir mal 100 Jahre zurück, dann wären die reich. Ich will das gar nicht kleinreden. Also das gibt schon Armut. Ne? Und ich finde die Grenze auch sinnvoll. Aber trotzdem, gefühlt geht es den Leuten immer materiell auch global gesehen, vom Durchschnitt immer noch sehr, sehr gut. Aber, deswegen sie eben trotzdem arm sind, wir sind eben in Bezug auf die anderen hinten dran. und können sich nicht das leisten, was sich das Gros der Gesellschaft leisten kann. Also Stichwort Urlaube, Auto und so weiter und so fort. Also es geht immer um den relativen materiellen Wohlstand im Vergleich zum Rest der Gesellschaft. Und diese Spanne ist natürlich groß. Und dann damit einhergehend ist das Gefühl der Unfreiheit. Nicht das machen zu können, was alle anderen machen, und das ist ja letztendlich die Definition von Freiheit, ne? Also Freiheit endet ja immer irgendwo. Aber wie groß kann Freiheit maximal sein? Und sie ist bei Reichen, die müssen sich natürlich auch in der Regel an die Gesetze halten, aber da ist natürlich, sind die Möglichkeiten sehr viel größer als bei Menschen, die eben vergleichsweise weniger Geld haben. Lange Rede, kurzer Sinn, es geht um das Gefühl von einem freien, von einem erfüllten Leben. Und das könnte man auf Dauer auch umdrehen, weil wir wissen alle, wir müssen den materiellen Verbrauch absenken. Mhm. Und wenn wir den auf die heutige Armutsgrenze absenken würden und es nur bei allen als Utopie und es würde allen so gehen, dann würden sich die Menschen eben nicht arm fühlen. Ne? Weil dann klar ist, sie können sich so verwirklichen wie alle anderen auch. Also ich glaube, das ist immer relativ, dieser materielle Wohlstand. Und wenn man alte Menschen fragt, und das ist interessanterweise, sage ich das schon seit Jahren, auch für mich, was ist mein Lebensziel? Mein Lebensziel ist, und das definiert Wohlstand irgendwo auch, dass ich mit 90 im Schaukelstuhl sitze und sage, war gut. So kann man das eigentlich verkürzen. Und, und natürlich, je älter man wird, desto klarer ist es. Also als junger Frau habe ich natürlich geguckt, was musst du alles machen, was musst du erreichen, und du musst den Wald retten und das und die Familie und die Kinder und die wollen Schule und das muss alles finanziert werden und so weiter. Und je älter ich werde, gut, ich habe natürlich auch schon einiges hinter mir, wo ich sage, da habe ich diese Notwendigkeiten nicht mehr. Unsere Kinder sind jetzt 32 und 30, also ich bin aus dem Gröbsten raus, würde ich mal sagen. Da muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Desto mehr geht es um solche Sachen wie Liebe, um Glück. Und das hängt, wenn man das Existenzminimum hat und wenn man gewisse Grundfreiheiten hat, da sind wir wieder bei dieser Armutsgrenze in der Gesellschaft, wenn man das Gefühl nicht hat, mein Glück scheitert daran, dass ich zum Beispiel meine Kinder nicht sehen kann, weil ich mir die Fahrt nicht leisten kann. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich diese Probleme nicht habe. Aber alles andere, was drüber ist, ist genau, wie wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, irrelevant. Also es ist egal, ob ich 5 oder 10 Sweatshirts im Schrank hängen habe oder ob wir 1 oder 2 Autos haben oder ob ich auf 20 oder 22 Grad die Räume aufheizen kann, sondern mein Glück hängt davon ab, wie kann ich Beziehungen pflegen? Habe ich eine Mitgestaltungsmöglichkeit in der Gesellschaft? Deswegen bin ich wirklich ein absoluter und auch dogmatischer Demokratie-Fan. Dogmatismus ist nicht immer schlecht. Also in Bezug auf Demokratie ist es sogar notwendig, würde ich sagen. Also dieses, ich darf mitmachen, ich werde als Mensch wertgeschätzt, ich habe Menschen, die mich lieben und die ich lieben kann, und natürlich kommt da vorne dran, habe ich genug zu essen, muss ich mir um den nächsten Tag Sorgen machen, das haben wir ja zum Glück nicht, das haben wir ja insgesamt in Deutschland nicht. Also das sind so Sachen, die machen mich glücklich. Und das ist für mich Wohlstand, und ich habe deswegen überhaupt keine Angst, wenn wir kein Öl mehr verbrennen können und wenn wir nicht jedes Jahr 5-mal neue Schuhe haben. Das sind keine Sachen, die mich besorgen. Also Wohlstand definiere ich tatsächlich über Emotionen.
Okay, ich versuche nochmal zusammenzufassen, um sicher zu gehen, dass ich das alles verstanden habe. Du sagst im Wesentlichen, wenn wir Maslow 1 und 2 für uns im Wesentlichen gelöst haben, das heißt also, dass wir unsere physiologischen Bedürfnisse und unsere Sicherheitsbedürfnisse einigermaßen gut gelöst sind und ganz wichtig und zentral, die Spanne zwischen denen, die das am besten gelöst haben und die das am wenigsten gut gelöst haben für sich oder wenigstens gut lösen können, klein ist in einer Gesellschaft. Und dann auf dieser Basis die Entfaltung in den anderen Ebenen möglich ist, in der du in Beziehung zu anderen Menschen bist, in dem du teilhaben kannst an deiner Umgebung, mitgestalten kannst, dass das die eigentliche Erfüllung ist. Also, dass du, wenn ich das jetzt mal zu Ende auf Maslows 5 Ebenen anwende, dass du auf allen Ebenen gleich wohlhabend bist und alle ungefähr gleiches Potenzial haben, auf allen Ebenen gleich wohlhabend zu sein. Ist das eine du kurz zusammenfassen?
Ja, also ich kenne nicht diese fünf Ebenen, aber letztendlich wird es sinngemäß darauf rauslaufen, wenn gewisse Grundbedürfnisse befriedigt sind, ne, die man einfach braucht, weil es sonst ein hässliches Leben wird, dann geht es wirklich nur noch um das Soziale und Emotionale. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also das ist diese Spanne. Und dazu ist es, wenn man das auf eine Gesellschaft überträgt, ja, dann müssen wir, um die Grundbedürfnisse zu erfüllen, weil alles andere ist dann eine Frage von Bildung und ähnlichen Dingen. Wenn wir die Grundbedürfnisse für alle erfüllen wollen, dann müssen wir schauen, dass diese Schere nicht zu weit auseinander geht. Und dann sind wir schon voll in der Diskussion eines Grundeinkommens, einer viel stärkeren Besteuerung von Erbschaften, einer Erbschaft mit 18 oder 20 oder wann auch immer. Wir sind dabei, das Wahlalter abzusenken, also um mehr Teilhabe in diesen Bereichen zu haben und so weiter und so fort. Das heißt, also ich bin absoluter Fan davon, dass der Staat viel stärker dort eingreift, wo Einkommen mit der Arbeitsleistung nicht mehr im Einklang stehen, sowohl nach unten als auch nach oben.
Okay, du bist jetzt schon in meiner nächsten Frage fast, weil ja. Die eine zentrale Frage hier ist, wie wir es schaffen können, diese Art von Wohlstand, die du hier beschreibst und die ich immer wieder in leicht unterschiedlichen Ausprägungen höre, das hat immer was zu tun mit Beziehung zu anderen Menschen und Liebe und Möglichkeit zur Teilhabe und Gestaltung und ganz fundamental natürlich ein Gefühl von Sicherheit und physischer Geborgenheit. Wie müsste eine Welt aussehen, die das maximiert und nicht umgekehrt, wie die aktuelle Verfasstheit, die eher darauf optimiert ist, aus Natur Müll herzustellen und aus lebendigen Menschen leblose, müde Masken zu machen, sondern wie müssen wir es umgekehrt angehen? Was müssen wir tun? Was für gesellschaftliche Vereinbarungen, Regelungen brauchen wir, um den Wohlstand, den du gerne hättest, zu maximieren? Was sind so deine Gedanken dazu? Du hast ja schon ein paar jetzt gerade angeschnitten.
Ja, also ich glaube, es ist relativ einfach, aber natürlich entsprechend schwer umzusetzen, wie viele einfache Sachen. Wir könnten jetzt hier über Tempolimit diskutieren, wie einfach das umzusetzen wäre, und selbst das funktioniert nicht. Also fangen wir mal an zum Thema Demokratie. Ich finde grundsätzlich, dass unsere Demokratie von der Grundanlage her sehr gut funktioniert. Also Stichwort Meinungsfreiheit, Stichwort freie und faire Wahlen. Aber anschließend innerhalb der Legislatur funktioniert sie nicht gut. Sie funktioniert deswegen nicht gut, weil egoistische Einzelinteressen immer wieder in diese demokratischen Prozesse reingrätschen, und zwar in einem Übermaß. Und das gilt es meiner Meinung nach wieder zurechtzustutzen. Kein Problem, wenn Politikerinnen und Politiker mit Leuten aus Lobbyvereinigungen reden. Also man darf ja Wirtschaft zuhören, man darf, NGOs sind ja auch Lobbyisten, dass man dort überall hinhört. Das ist okay. Aber wenn solche Dinge passieren, wie dass während der Koalitionsverhandlungen laut Aussage des Porsche-Chefs eine stündliche Schalte zu Christian Lindner stattgefunden hat und solche Leute demokratisch nicht legitimiert mitreden, dann ist da für mich eine rote Linie überschritten. Und solche Prozesse haben wir ja laufend, weil im Bundestag, wie sind alle Menschen, wie wir auch, Egoistinnen und Egoisten? Das ist ja als Grundanlage auch völlig okay, so sind wir Menschen halt. Aber das überprägt politische Arbeit und das verhindert vernünftige Lösungen. Also wie gesagt, wir können das schönste Beispiel ist wirklich das Tempolimit, weil es hat nur Vorteile. Objektiv gesehen, es sterben weniger Menschen, es gibt weniger Abgasbelastung, es ist gut fürs Klima, es ist billiger, es entstehen weniger Staus, also man ist noch nicht mal langsamer. Das Einzige, was man nicht machen kann, das Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten. Und das ist der einzige Grund, aus dem Grund wird es nicht umgesetzt. Also da sind Egoisten am Werke, die zulasten der Allgemeinheit Einzelinteressen vertreten. Und jetzt kommen wir zu einer Lösungsmöglichkeit. Das wäre eben ein Bürgerinnen- und Bürgerrat. Da gibt es ja aus der Vergangenheit, Stichwort Island, aber auch in Deutschland ja auch schon Erfahrungen damit. So etwas nicht nur als beratendes Gremium an die Seite zu stellen, das wird ja jetzt zumindest schon mal ausgetestet, sondern in einem nächsten Schritt auch als vollwertige dritte Kammer zu etablieren. Das war ja, also ich habe zumindest mal bei Wolfgang Oels gelesen, der bei Ecosia im Vorstand ist, also dieser ökologischen Suchmaschine. Das fand ich toll. Also diese Idee als dritte Kammer mit entsprechendem Vetorecht, wo Leute, wie das sich für so einen Rat gehört, eben reingelost werden, entsprechend den jeweiligen Bevölkerungsgruppierungen, Geschlechtern und so weiter, entsprechend paritätisch besetzt. Und diese Leute, selbst wenn es sind ja trotzdem normale Menschen, die auch egoistisch sind, aber die können im Vorfeld nichts aufbauen, die können auch im Vorfeld nicht beeinflusst werden und es lohnt sich auch nicht, da allzu viel Kraft reinzustecken, weil die ja nach 4 Jahren wieder weg sind, ne? Und der ganze Rat wieder ausgetauscht wird. Und es gibt ja allerbeste Erfahrungen, dass die Entscheidungen sehr vernünftig sind, die dort getroffen werden, gerade und auch von Laien, die sich ja trotzdem externen Sachverstand zuziehen können. So ist ja nicht. Also das würde ich mir wünschen, weil da gibt es Stimmen, die sagen, ja, aber das ist doch undemokratisch, die sind ja gar nicht gewählt. Und man sagt, naja, aber das ist auch eine Form der Demokratie, dass jeder und jede, genau wie beim Lottogewinn, auch theoretisch teilhaben kann. Und es geht ja nicht darum, die ganze Bundesregierung per Losverfahren zusammenzustellen, sondern es geht, und auch nicht den Bundestag, sondern es geht darum, eine dritte Kammer herzustellen, wo man eben nicht sich durch sämtliche Parteisysteme durchschleimen muss. Und wir wissen alle, das halten nur bestimmte Charaktere aus, da ganz oben anzukommen. Die muss es dann auch geben, bin ich auch froh drum. Aber es wäre schön, wenn auch zart beseitigtere Menschen, die so einen Prozess nicht aushalten, ihre Stimme erheben könnten. Und das wäre so ein Ding, wo ich sage, das ließe sich gut umsetzen. Das müsste meines Erachtens auch sehr gut klappen. Und es gibt ja, wie gesagt, erste Ansätze. Ihr arbeitet ja auch an solchen Themen mit. So etwas zu implementieren, das wäre mein großer Wunsch. Ich glaube, da würden sich viele, viele Dinge von selber erklären und auch lösen lassen.
Ein Beispiel für das, was du gerade beschrieben hast, ist das, was in Wales 2015 eingeführt wurde. Ich weiß nicht, ob du mal von dem Beispiel gehört hast.
Ich kenne jetzt Island, ich kenne einen Bürgerrat aus Deutschland, aber Wales kenne ich jetzt nicht, ne?
In Wales gibt es den sogenannten Future Generations Wellbeing Act. Und der funktioniert genau, wie du das beschrieben hast. Und zwar diskutiert die walisische Bevölkerung darüber, wie sie sich Wales in 50 Jahren vorstellt. Und eine unabhängige Kommission hat ein Vetorecht auf jede politische Entscheidung, sofern diese nicht im Einklang mit dem Wunsch der Bevölkerung steht. Das Super. Ist ziemlich präzise das, was du eben gerade beschrieben hast. Und was Leute häufig übersehen in dem Diskurs ist, dass wir unsere Demokratie, unser Demokratieverständnis immer auf das alte Athen zurückberufen. Und dabei aber übersehen, dass im alten Athen eben nicht gewählt wurde.
Genau.
Sondern gerade im alten Athen wurden die Leute über Zufallsverfahren ausgewählt und es war eine Pflicht eines Bürgers, an diesen, an den Beratungen, an politischen Prozessen teilzunehmen, wenn man zufällig ausgewählt wurde. Also das ist, hat eine sehr, sehr lange, sehr solide Tradition, an die wir jetzt vielleicht mal anknüpfen könnten. Das sehe ich genau wie du.
Und es war, wenn man da so weit zurückgeht und zu diesen anfängt, dort sind ja auch die politischen Entscheidungsträgerinnen und Träger ständig überprüft worden, im Zweifelsfall relativ flott ausgetauscht worden. Es sind gigantische Massen an solchen Sitzungen beteiligt worden. Also ich glaube, das waren also mehrere Tausend, die mindestens anwesend sein mussten. Und Athen hatte ja noch nicht so eine Riesenbevölkerung an berechtigten Teilnehmenden. Also das ist, ja genau wie du sagst, da gibt es gute Erfahrungen damit und da gibt es einige Dinge, an denen wir uns heute nochmal ein Beispiel nehmen können. Und es geht ja gar nicht um einen radikalen Austausch unserer Gremien, sondern nur um eine Ergänzung, die aber nicht nur beratende Funktion haben sollte. Ne? Mhm.
Und wenn ich das richtig verstehe und beobachte, dann ist das ja ein Weg, die Politiker, die jetzt ja, wie du eher sagst, in egoistischen, kurzfristigen Optimierungszyklen gefangen sind, weil sie ja gerne wiedergewählt werden wollen und daher sich natürlich auch gar nicht wirklich an die schwierigen Themen machen können, weil die schwierigen Themen nicht unbedingt dazu geeignet sind, wir gewählt zu werden, dass man ihnen die Möglichkeit gibt, ein längeres Narrativ herzustellen und zu sagen, es geht uns gar nicht um die nächsten 4 Jahre. Du kannst uns auch mal was zumuten in den nächsten 4 Jahren, denn wir hätten gerne eine andere Art von Leben, nämlich das, was wir hier beschreiben als Konsens der Bevölkerung und bitte kümmert euch darum und der Wettbewerb findet dann darüber statt, wer den besten Plan hat, da hinzukommen und nicht wer die nettesten Floskeln von sich gibt in den nächsten, für die nächsten 4 Jahre.
Ja, das, und so ein Rat hätte übrigens auch den großen Vorteil, dadurch, dass er nicht gewählt wird, dadurch, dass er nach 4 Jahren endet, dass volle 4 Jahre Politik gemacht werden kann und nicht ab der zweiten Hälfte, also die letzten 2 Jahre sozusagen, schon wieder Wahlkampf gemacht wird und die Handbremse läuft. Also so, ich sehe es also genauso. Also es geht darum, ja, dass man der Bevölkerung dann auch etwas zumuten kann. Und das kann man auch. Also viele Leute wollen ja, dass uns endlich mal was zugemutet wird, und zwar im positiven Sinne, dass man nicht denkt, wir halten hier nichts aus. Und was man nicht aushält, ist halt in Trippelschritten in die Katastrophe laufen. Wir würden gerne in großen Schritten einen Richtungswechsel vornehmen, zumindest viele Menschen.
Mhm. Ja, existiert die Lobby interessanterweise nicht der Bevölkerung, um der Administration Bescheid zu sagen, wie wir es gerne hätten. Eigentlich ist das ja so gedacht gewesen mal, dass die Wahlen dazu dienen, dass wir sagen, wie wir es gerne hätten als Bevölkerung und dann setzt die Politik das um. Aber der Moment, in dem mir zumindest eindeutig klar wurde, dass dem nicht so ist, war der Moment, in dem Luisa Neubauer, als sie mit Greta Thunberg zusammen bei Merkel war, anschließend rauskam und gefragt wurde, wie es so war. Und dann sagte sie, dass Merkel das ziemlich genau versteht mit dem Klimawandel und dem CO2 und so. Die ist ja nicht doof und außerdem ist sie Physikerin, die weiß genau, wie das alles zusammenhängt. Aber sie hat keinen Auftrag. Die Bevölkerung soll doch bitte den Auftrag mal von sich geben. Und da ist mir klar geworden, wie weit entfernt die politische Dimension in diesem Land von dem ist, was tatsächlich eigentlich der Auftrag ist. Denn mehr Legitimation, um Dinge in die Hand zu nehmen, als Kanzlerin oder Kanzler zu sein, gibt es in diesem Land einfach nicht. Und das ist tatsächlich eine Lösung, die du dir vorschlägst für dieses Problemchen. Das sehe ich auch so. Ich würde gerne noch mal in ein paar andere Dimensionen gucken. Du hast eben gesagt, du hast keine Angst davor, wenn wir jetzt aufhören, Jahrmillionen alte Algen zu verbrennen und stattdessen irgendwas anderes tun. Ich bin mir sicher, dass du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht hast, was so Dinge sind, die wir dann tun würden stattdessen. Lass uns das doch mal ein bisschen explorieren, weil da gibt es ja sehr, sehr, sehr viel Angst und da hilfreich, ein paar positive Bilder zu haben, wie so eine Welt denn aussehen könnte, wie man sich das vorzustellen hat.
Also wenn wir bleiben ja im materiellen Bereich, also die andere ist natürlich wirklich ein gerechteres Steuersystem, ne? Ganz klar, weil Menschen, die, ich sag mal, 20 Mal mehr verdienen als der Durchschnitt, die müssen nicht 30 Mal mehr oder 40 oder 50 Mal mehr verdienen. Also da könnten wir sicher erstmal für einen finanziellen Ausgleich sorgen. Ansonsten sind das ja Umstellungen im Lebenswandel. Das bedeutet, wir heizen nicht mehr mit Gas, sondern mit einer Wärmepumpe. In einem nächsten Schritt fahren wir gar kein Auto mehr, sondern es ist tatsächlich, hier auf dem Land, wo wir wohnen, wir haben eine Bushaltestelle Forsthaus, fährt aber kein einziger Bus. Es würde alle halbe Stunde Bus fahren oder ein Sammeltaxi oder was auch immer. Dass wir dann bräuchten wir gar kein Auto mehr. Das sind ja alles Sachen, die nicht schlimm sind. Also auch der Fortschritt in der Technik, der wird nicht alles lösen. Also die Klimakrise lösen wir nur, indem wir aufhören, Zeug zu verbrennen, so viel Material zu verbrauchen. Aber das sind alles Schritte, wo man sagt, das Leben wird etwas anders. Wir werden einige Dinge so nicht mehr machen. Übrigens ein ganz, ganz wichtiges Thema ist das Thema Fleisch. Wir essen viel zu viel Fleisch. Ich habe mal ausgerechnet, wenn die gesamte Gesellschaft, also ich selber bin Vegetarier, aber wenn die gesamte Gesellschaft auf den klassischen Sonntagsbraten zurückginge, so wie ich aufgewachsen bin, dann könnten wir in Deutschland 87.000 Quadratkilometer Wildnis zurückbekommen. Also 87.000 Quadratkilometer, das ist so viel wie ganz Bayern und Thüringen zusammen. Und das kostet nichts, weil man die Subventionen für die Tierfutterproduktion dann in Klima- und Umweltsubventionen umleiten würde. Das lässt sich übrigens auch ganz, ganz leicht per Satellit kontrollieren. Also dass die Leute ihr Einkommen hätten, würden aber nicht mehr für die Produktion möglichst vieler Tiere belohnt, sondern für die Produktion von Klima- und Umweltwohlfahrtsleistungen. Und die Leute, die noch Tierprodukte produzieren, wie gesagt, würde ich gar nicht verbieten wollen, aber das würde Leuten logischerweise dann sehr viel teurer. Dadurch, dass man es aber weniger isst, belastet die Haushaltskasse nicht größer. Und das ist jetzt sozusagen die Regelungsseite. Aber auf der anderen Seite würden wir die Wildnis zurückkehren sehen. Wir würden sehen, dass die Landschaft aufatmet, dass solche Wildnis, vor allem wäre es natürlich Wald bei uns, der kühlt massiv runter, der sorgt für mehr Regenfälle im Sommer. Es kommen Tiere zurück, es kommen super schöne Erlebnisse direkt vor der Haustür. Und da sind wir bei der sozialen Komponente. Das kann sich jeder und jede leisten, weil dazu braucht man kein Flugticket. Also man kann das alles wieder unmittelbar erleben. Die soziale Teilhabe an solchen Ökosystemen wird viel größer und so weiter und so fort. Das sind also Dinge, wo man sagt, ja, da bräuchte es mutige Regulierungsschritte. Aber aktuell schafft es die Bundesregierung, zum Beispiel auch der amtierende Landwirtschaftsminister, noch nicht mal, die Mehrwertsteuer von Fleisch dem von Gemüse anzugleichen. Fleisch ist, glaube ich, 7%, Gemüse 19%. Sagt Leute, ein bisschen mehr Mut wäre schon okay. Und es geht ja gar nicht um Verbote, sondern es geht darum, Subventionen so zielgerichtet umzuleiten, dass es der Gesamtgesellschaft zugutekommt und eben nicht nur einem Teil. Also das sind Dinge, die ich mir vorstellen kann, wo man auch unmittelbar vor der Haustür große Veränderungen, positive Veränderungen miterleben kann. Und das brauchen wir. Na, es gibt ja diesen Begriff der Klimadepression, auch wenn Psychologinnen und Psychologen das, glaube ich, teilweise gar nicht so gerne hören, weil es verschleiert, wie schlimm echte Depressionen sind. Aber das will ja eigentlich nur sagen, dass wir die Umwelt, die Zukunft in sehr düsteren Farben sehen, wo man sagt, ja, aber dann lass uns das doch wieder umdrehen. Wir machen nicht alles heile, das werden wir nicht schaffen. Aber wir kriegen sehr viel positive Veränderungen hin, dass man sagt, ja, wir puffern das ab, wir lindern das und wir schaffen auch Glückserlebnisse für die Zukunft. Also die meisten Leute sehen ja schwarz, wenn sie in Richtung Umwelt und Klima in die Zukunft schauen möchten. Und auch das kann man ja umdrehen. Also gibt es ganz, ganz viele Teilaspekte, wo man sagt, yo, also das würde ich gerne angehen, um es nochmal zusammenzufassen, das Thema Fleisch und Tierproduktion. Also in Deutschland haben wir so viel Tierfutterflächen wie Waldfläche. Global sind 80% der Landwirtschaftsfläche Tierfutterflächen. Da kann man einige große Naturräume zurückkehren lassen. Das ist eine. Und das zweite ist technische Umstellungen zu Hause im persönlichen Lebenswandel, dass sich dort Dinge ändern. Aber die werden nicht verloren gehen, sondern sie werden anders werden. Und wenn wir das eintauschen dafür, dass wir diese apokalyptischen Dinge eben nicht erleben müssen, und das müssen wir nicht, dann ist es das allemal wert.
Und auch hier klingt wieder die Community, ja, die Gemeinschaft mit. Ja, das Teilen von Fahrzeugen, das Teilen von Werkzeugen, das Teilen von allem Möglichen. Ich habe mal irgendwo so einen Spruch aufgeschnappt, dass die beste Art, deinen Überschuss in Form von Nahrungsmitteln zu speichern, ist in den Mägen deiner Freunde. Ne? Und was vielleicht noch dazu kommt, weil du diese Dimension von Erlebnis und Schönheit der Natur hier mit reinbringst, ist ein echter Effekt auf das Nervensystem. Nämlich, wenn wir uns 90 Minuten in Natur aufhalten, da rumlaufen, dann schaltet sich automatisch unser parasympathisches Nervensystem an. Und das ist das, was uns in die sogenannte Relaxation Response bringt. Ne? Also das Gegenteil der Stress Response, das Gegenteil von Fight or Flight. Und in der befinden wir uns aber sehr, sehr häufig in unserer aktuellen Gesellschaft, weil wir ständig unter Druck stehen, das Nächste zu erreichen, das Nächste zu leisten, ein bisschen mehr zu haben als der Nachbar, der Fernseher muss ein bisschen größer sein und so weiter. Wir stehen ständig unter diesem Druck. Und wenn wir aber in der Relaxation Response sind, dann sind wir viermal so klug, viermal so leistungsstark. Das ist messbar. Und wird jetzt auch zum Beispiel in Kalifornien in erste Gesetzesentwürfe gebracht. Das Recht darauf, in 90 Minuten in der Natur zu verbringen während der Arbeitszeit, weil es sich rechnet. Ne? Und wenn ich mir das erstmal so als jemand angucke, der ein Land zu organisieren hätte, dann würde ich durchaus wollen, dass meine Bevölkerung viermal so klug ist und wird sie ständig in den Wald schicken. Ne? Weil dann können sie aus einer Stunde fokussierter Arbeit so viel erreichen wie andere in vier Stunden. Was für ein wirtschaftlicher Vorteil für mein Land. Unfassbar. Ja? Also ich glaube, das hat ganz, ganz viele Dimensionen. Und auch die nächste wäre die Externalisierung der Kosten unserer kaputten Lebensmittelindustrie über die Pharmaindustrie und über die Gesundheits- oder Krankheitsindustrie, die ja global gesehen irgendwie wahnsinnige, ich weiß es gar nicht mehr, 12 Billionen Umsatz macht die Nahrungsmittelindustrie global insgesamt, aber 14 Billionen kosten die gesamten Externalitäten derselben. Ja? Das heißt, also, die ist defizitär, global gesehen. Das tragen wir als Menschen, die Natur und so weiter. Und wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, muss aber nicht so sein. Wir können das alles ganz anders machen, viel eleganter und es fühlt sich auch noch besser an. Hör ich das richtig?
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und was auch wichtig ist, es gibt nicht eine endgültige Lösung für diese Probleme. Es gibt auch keinen endgültigen Weg. Und deswegen bin ich eben ein absoluter Demokratie-Fan, weil man Sachen laufend nachjustieren muss, laufend ausdiskutieren muss, laufend einfangen muss, wenn sich bestimmte Egoismen zu stark durchsetzen. Und ein großes ungelöstes Problem ist auch, dass wir nach wie vor in Staatsgrenzen denken. Also bei diesen ganzen Dingen, wir denken in Staatsgrenzen und wir wissen auch alle genau, wir kriegen das jetzt nicht mehr auf Staatsebene in den Griff. Also dieser berühmte Spruch, was nützt es, wenn wir das machen und die Chinesen machen nicht mit und die Amerikaner machen nicht mit, in Klammern, die machen ja alle schon, so ist es ja nicht. Aber wir müssen eben global denken und dann müssen wir uns von einer sehr liebgewonnenen Praxis verabschieden, dass wir eben in Billiglohnländern unseren materiellen Wohlstand produzieren lassen. Und wenn diese Leute dann sich aus welchen Gründen auch immer zu uns aufmachen wollen, dann sagen wir, Leute, das geht jetzt aber nicht, ne? Weil sie eine Teilhabe wollen, sei es Sicherheitsteilhabe, sei es materielle Teilhabe, was auch immer. Ne? Und das ist natürlich, wissen wir auch alle, total verlogen. Also wir exportieren momentan unsere Umweltprobleme und freuen uns, dass unsere Flüsse sauber sind. Na, wir sind materiell wohlhabend, einfach weil wir einen Wissensvorsprung haben, den wir nicht teilen möchten. Wir haben hier in Deutschland gar keine vernünftigen Rohstoffe. Und wenn zunehmend gut informierte Menschen, entweder weil sie verfolgt werden oder eben weil sie materiell sich verbessern wollen, zu uns kommen, dann sagen wir, nee, also so geht das nicht. Und das ist wirklich die große Kunst, wie kriegen wir das global auch ausgeglichen, das, was wir gerade national diskutiert haben, das Wohlstandsgefälle, das ist ja global noch viel größer. Und das ist natürlich ungerecht. Und auch ich bin Egoist. Ich möchte nicht leben wie in Ruanda. Nein, das möchte ich nicht. Und wenn jetzt hier 10 Leute aus Ruanda anklopfen und sagen, na ja, damit, dann räumen wir mal deine Bude aus, dann würde ich auch sagen, nee, finde ich auch nicht gut. Ne? Das nützt nichts. Wir müssen an solchen Lösungen arbeiten, weil sonst werden die Spannungen, die wir ohnehin schon haben, zunehmen. Aktuell ist die Lösung der Politik, weil sie eben ratlos ist, dass man sagt, wir machen die Grenzen dicht. Aber das war ja einer der Gründe, warum das Römische Reich zusammengebrochen ist, weil es intolerant wurde und versucht hat, die Grenzen zuzumachen, was wir alle wissen, nicht funktioniert hat, sondern sie wurden von den in Anführungszeichen Barbaren überrannt, sprich Germanen, Franken, keine Ahnung wem. Und das erleben wir jetzt ansatzweise wieder, also nach knapp 2000 Jahren nochmal, wo man sagt, also das funktioniert nicht. Also wir müssen global gerechter werden, viel, viel gerechter, als wir das jetzt sind. Und das bedeutet automatisch mehr abgeben an ärmere Menschen und das bedeutet Reduktion des materiellen Wohlstands. Vorausgesetzt, es bleibt so viel übrig, dass unsere Grundbedürfnisse weiter befriedigt werden können, soweit es eben geht. Und ich glaube, da sind wir weit weg davon, wenn wir etwas abgeben würden, dass das in Gefahr ist.
Und es sind ja, also bei aktueller Klima- und Ökosystem-Chaos-Entwicklung auf jeden Fall schon mal 300 Millionen Menschen, die ihr Zuhause verlieren werden in den nächsten 20, 30 Jahren. Und andere Berechnungen gehen von 1 Milliarde oder 2 aus. Und die werden sich nicht wirklich dafür interessieren, ob irgendjemand eine Grenze zumacht. Das sind dann einfach zu viele, die kommen dann einfach. Und das kann man nur lösen, indem man tatsächlich global denkt und globale Regelungen findet, die dafür sorgen, dass es allen gut geht und nicht nur ein paar. Und das knüpft dann an so Dinge wie, du sagst das so einfach, ne? Kein Fleisch mehr essen, dann kann man ganz tolle Effekte damit erzielen, aber verbiet mal ganz Deutschland Fleisch. Ne? Und das ist so, ab einem Moment, in dem man eine echte tiefe Einsicht hat über die gesamtsystemischen Zusammenhänge, wird das ganz einfach. Ne? Und diese gesamtsystemische Erkenntnis drückt sich aus in einer komplett neuen Art und Weise, die Welt zu sehen und zu erleben. Es ist so ein bisschen wie der Moment, in dem man angefangen hat, diese komischen Striche, die man überall in der Welt sieht, in zuerst Buchstaben und dann Worte und dann Sätze zu konfigurieren in seinem Kopf. Das ist, war ein Moment, wo man diese tiefe Einsicht hatte und plötzlich war es, als wäre da eine neue Schicht auf der Welt, die man vorher nie gesehen hat, weil sie keine Bedeutung hat, aber ja, plötzlich ist sie da. Und in all dem, was du erzählt hast, was wir hier besprochen haben, was du dazu denkst und fühlst, wenn du so eine Art gottgleiche Macht hättest, allen Menschen, also global, allen Menschen auf diesem Planeten eine Einsicht zu geben, die so ähnlich natürlich ist wie atmen oder für die lesen können, lesen, die dazu beiträgt, dass wir uns eher so verhalten, wie das diesem Wohlstandsbegriff, den du beschrieben hast, zuträglich wäre. Was für eine Einsicht würdest du uns gerne geben?
Ja, also erst noch mal ganz kurz als Ergänzung. Ich würde niemanden verbieten wollen, Fleisch zu essen, sondern ich würde es nur nicht mehr fördern wollen. Aber was für eine Einsicht? Die Einsicht ist eigentlich ziemlich gut. Also es wird nie funktionieren. Das ist jetzt eigentlich Science Fiction. Aber wenn das ginge, dass wir uns, also unsere Mitmenschen, aber auch die alle Mitgeschöpfe als Spiegelbild sehen. Also wenn es denen schlecht geht, fühlen wir uns schlecht. Wenn die hässlich sind, fühlen wir uns hässlich. Wenn die grob und gemein sind, fühlen wir uns grob und gemein. Und dann, wenn wir das, was ja stimmt, unsere Umwelt ist ja unser Spiegelbild. Das ist ja der Grund, warum wir uns mittlerweile immer mehr erschrecken vor dem, was wir da machen. Also überall, wo wir unsere Finger nicht im Spiel haben, das finden wir wunderschön. Korallenriffe, Urwälder und so weiter und Industrielandschaften, riesige landwirtschaftliche Flächen, das finden wir halt, zumindest die meisten Menschen, nicht besonders schön. Also wenn ich das schaffen würde, Menschen das einzuimpfen, das ist dein Spiegelbild, verhalte dich so, dass dein Spiegelbild schöner wird. Und wenn das alle machen würden, ging das, glaube ich, ganz schnell. Also wenn ich das hinkriegte, und manche Menschen tun das tatsächlich, versuchen das so zu sehen, aber wenn ich das für alle übertragen würde, ich glaube, dann würden sich alle Regeln erübrigen. Dann sind wir übrigens auch in einem Bereich, der nimmt ja dann schon fast religiöse Züge an. Das ist ja letztendlich Religion. Religion macht staatliche Regeln überflüssig. Aber wenn ich das über dieses Spiegelbild hinkriegen würde, das wäre, glaube ich, ein Riesen-Coup. Und das werden wir natürlich nie erleben. Und deswegen müssen wir es halt über gesellschaftliche Spielregeln versuchen, so weit wie möglich dem anzunähern.
Das hat ja auch was mit Mitgefühl und Liebe zu tun, ne?
Also genau, das, automatisch.
Genau. Und die tragen wir in uns, sonst könnten wir gar nicht mit anderen Leuten interagieren. Und wir wissen, welche Verletzungen wir alle in uns tragen. Und die einzige Weise, diese Verletzungen heilen zu können, ist Liebe. Das wissen wir auch. Und wenn wir uns dann erden da drin und anerkennen, dass es allen Menschen so geht, dann wäre es vielleicht gar nicht mehr so utopisch und Science-Fiction-artig, sondern sehr, sehr nah, weil es sehr, sehr eng verbunden ist mit unserem Menschsein jetzt schon. Okay.
Ja, gut, also deswegen, das ist letztendlich ist es ja die Übersetzung von Nächstenliebe, ne? Und die Übertragung auch auf die Umwelt, die Mitwelt, die wir um uns rum haben. Das kommt auch immer stärker in der Gesellschaft. Oft wird das so ein bisschen esoterisch abgetan, wenn Menschen sich der Umwelt, der Natur verbunden fühlen. Aber ich glaube, das kommt, diese tiefe Sehnsucht, in Harmonie zu leben, auch so könnte man es ja ausdrücken. Und das wäre meine Wunschvorstellung. Im Übrigen, das ist auch vielen Menschen nicht klar, diese starken Zuläufe zu rechten Parteien, auch das ist ein Ausdruck der Klima- und Umweltkrise, nämlich der Versuch, eine Welt, wie sie gar nicht existieren kann, auf Dauer zu retten, vor dem Zugriff anderer, also massiv egoistische, aber auch ja, egoistische Motive, Motive der Angst, die da eine Rolle spielen. Und wenn man das mal zulässt, dass andere Menschen nicht grundsätzlich böse sind, dass sie auch Bedürfnisse haben, dass sie nicht verhungern wollen, dass sie nicht erschossen werden wollen, dass sie vielleicht auch ein Handy haben wollen und so weiter und so fort. Aber das mal zulässt, da will einem keiner was wegnehmen. Die Leute wollen teilhaben an Dingen, die wir nur haben, weil andere sie für uns produzieren. Wenn das alles mal, also und uns auf die wirklichen Werte besinnen, dann hört dieses Erschrecken vielleicht auch irgendwann auf. Also ich bin jetzt nicht so optimistisch zu glauben, das wird in den nächsten Jahren passieren. Aber um das nochmal eine Ebene höher zu hieven, es müsste halt tatsächlich eine UNO zum Beispiel geben, die auch durchgreifen kann, also die erstmal anders besetzt ist. Ne? Stichwort UNO-Sicherheitsrat, der hat ja noch Zweite Weltkriegszüge in der Zusammensetzung. Wenn es wirklich eine saubere Weltregierung gäbe, die auch demokratisch gewählt würde, dann würden sich die Gewichte verschieben. Ja, das kann uns Angst machen, weil dann genau solche Sachen passieren, dass ärmere Staaten dort etwas mehr Mitspracherecht hätten. Also wenn das so in diese Richtung gehen könnte, wie das genau aussieht, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber da würde ich mir mehr demokratische Legitimation auch auf höchster Ebene wünschen. Da tut sich ja schon ein bisschen was. Man sieht das an dem Klimaschutzabkommen, ne? Pariser Abkommen zum Beispiel. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber es ist noch viel zu wenig. Und vor allem, wenn dann einzelne Staaten wie die USA, wir treten einfach aus, dann ist es eben wieder viel weniger wert. Also da müsste viel, viel mehr passieren. Also wenn ich mir das wünschen könnte, dann deutlich mehr Mitspracherecht für die gesamte Weltbevölkerung. Und mehr Chancengleichheit für alle, was übrigens, gibt es ja schöne Studien dazu, auch eine, also mehr Bildung, das bedeutet ja nicht nur mehr materiellen Wohlstand, sondern auch mehr Bildung, mehr Gleichberechtigung, mehr Chancengleichheit, generell mehr Teilhabe, dass das auch eine ganz, ganz gute Geburtenkontrolle ist. Also dass der Bevölkerungswachstum sehr wirkungsvoll entgegenwirkt, weil wenn Menschen, die sich selber verwirklichen können, die brauchen nicht unbedingt 10 Kinder. Also wer das dann haben will, auch gut, ne? Aber die allermeisten Menschen würden dann sagen, okay, lass uns doch erstmal beruflich verwirklichen oder sozial verwirklichen und vielleicht auch noch mit 2 Kindern dazu. Aber insgesamt sinkt dann auch die Geburtenrate ganz nebenbei. Da gibt es ja sehr, sehr schöne Beispiele mittlerweile. Also dass man es eben nicht über restriktive Maßnahmen macht, sondern über soziale. Das wirkt viel, viel besser und ist gleichzeitig für alle Menschen, die heute leben, eine wundervolle Bereicherung, wenn sich jeder und jede individuell verwirklichen darf.
Wow, was für ein Ritt. Eine sehr, sehr intensive Stunde. Vielen, vielen Dank. Das hat Spaß gemacht. Also ich freue mich auf jeden Fall, mir das nochmal in Ruhe zu Gemüte zu führen. Vielleicht beim Spaziergang im Wald. Und das sinken zu lassen in mir, was das bedeutet. Vielleicht schaffen wir es ja wirklich, einen Weltrat zu bauen, der Mitgefühl zum Zentrum hat.
Würde mich sehr freuen.
Vielen Dank für deine Zeit und deine Energie und alles, was du für uns tust.
Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Und egal, was jetzt alle, die zuhören, draus machen, wir zwei hatten schon mal eine schöne Stunde.
Das hatten wir.